Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers und heute auch wieder rund um Europa, denn ich habe einen Gast hier im Studio, eine Gästin, die schon einmal mit uns gepodcastet hat und sie ist irgendwie nicht nur die gute Seele der Brettspielszene in Luxemburg, sondern auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie der Anker ist, der da alles zusammenhält, wenn man das so sagt. Oder nee, ist es der Nagel, der alles zusammenhält? Ganz egal. Sandra, wie schön, dass du Zeit hast, mit mir in dieser Kennst du das schon Folge ein bisschen über ein Spiel zu plauschen. Hallo.
Moin, moin Olli.
Moin Sandra.
Der Apfel, der alles zusammenhält.
Der Apfel, der alles zusammenhält, genau. Für alle, die sich jetzt gerade wundern, ob das eine luxemburgische Redewendung ist, erklär doch ganz kurz, was es mit dem Apfel auf sich hat.
Ja, der Apfel, das ist halt mein Logo, mein Symbol auf Instagram und hat eine Verbindung zu meinem Nachnamen im realen Leben.
Und wer ganz genau guckt, der sieht ja auch, dass du momentan dein Logo ein bisschen winterlich-weihnachtlich kreiert hast, oder?
Ja, ich passe mich den Jahreszeiten an.
Sehr, sehr süß. Sandra, wir wollen heute über Castle Combo sprechen. Ein Spiel, das du in Französisch und ich in Englisch besitze, denn es ist noch nicht auf einem deutschsprachigen Markt verfügbar. Das soll alles erst im Frühjahr 2024 passieren. Aber dir gefällt es so gut, dass du heute auf deinem Instagram-Profil Reska Spilt einen großen Post dazu veröffentlicht hast.
Ja, genau. Ich habe heute eine Review dazu geschrieben, weil das Spiel wirklich in den letzten Wochen sehr oft auf unseren Tisch kam, in fast allen Runden. Es kam immer sehr gut an und das ist ein Spiel, ja, du kannst mich immer für eine Runde dafür begeistern. Bin ich immer mit dabei, gerne.
Ja, mir geht's ganz genauso und ich spoiler jetzt schon einmal, obwohl du und ich schon viele Runden gespielt haben und auch das Spiel heute auf der Boardgame Arena gespielt haben, haben wir beide bis heute nicht gewusst, dass wir es falsch gespielt haben.
Ich vor allem.
Da gibt es so kleine Fallen, über die man stolpern kann, aber dazu nachher mehr. Sandra, magst du erst einmal erklären, worum es in Castle Combo geht?
Also Castle Combo ist ein Card-Drafting-Spiel. Man hat eine Auslage, man darf sich immer Karten kaufen und baut die im Grunde in ein 9er-Raster, 3x3 Karten ein. Und es gibt Soforteffekte und dann gibt's halt noch Endwertung. Man kann die Karten je nach Stelle, wo sie eingebaut werden, kann man damit punkten. Und im Grunde ist es das. Man baut neue Karten in sein Spielfeld ein und wertet am Ende. Und das war's dann eigentlich schon. Und die Karten bedingen sich halt untereinander.
Genau, denn man möchte so thematisch eigentlich einen Hofstaat errichten, der aus verschiedenen Karten besteht und es gibt zwei Sorten von Karten. Ich nenne sie jetzt mal sehr plump die Beigen und die Silbernen. Die Beigen sind immer etwas günstiger und die Silbernen sind etwas teurer und auch entsprechend wertiger. Und so baut man sich dann eben dieses Raster zusammen und guckt, dass am Schluss jede Karte, die man eingebaut hat, in Wechselwirkung mit anderen Karten steht. Das erinnert so spontan ein bisschen an Spiele wie Fantastische Reiche, die ihr vielleicht schon gespielt habt, wo ihr dann eben ganz genau am Schluss guckt, welche Karte bringt wie viele Punkte. Aber das hier ist alles ein bisschen leichter zu handhaben, denn wenn ihr an der Reihe seid, nehmt ihr einfach eine der sechs offenen Karten. Wenn die euch allerdings nicht gefällt, dann kann man Schlüssel einsetzen. Sandra, was machen diese Schlüssel?
Ja, diese Schlüssel, die kann man entweder ausgeben, um den Boten Michel, der liebevoll von uns Bertrand genannt wird, du hast ja vorhin gesagt, es gibt beige und graue oder silberne Karten. Das sind eigentlich die Dorfkarten. Die beigen sind die Dorfkarten und die silbernen sind die Schlosskarten. Und dieser Bote, das ist eine tolle, wirklich tolle große Holzfigur, der Michel, der wandert immer zwischen diesen Bereichen hin und her. Entweder befindet sich im Dorf oder im Schloss und man darf halt auch immer nur in diesem Bereich sich eine Karte kaufen, wo Michel sich gerade befindet. Also man darf dann halt einen Schlüssel ausgeben, um Michel zu bewegen. Der bewegt sich manchmal, weil eine Karte das vorgibt, manchmal auch nicht. Und wenn die Auswahl einem nicht gefällt, darf man halt einen Schlüssel ausgeben, um Michel in den anderen Bereich zu bewegen. Oder man darf die Schlüssel ausgeben, um die Karten abzuräumen, die ausliegen, und sich drei neue Karten auszulegen. Oder sie geben Punkte am Ende der Runde.
Genau, und das ist die erste harte Entscheidung, die ich wirklich immer für mich fälle. Gebe ich einen Schlüssel aus und investiere einen Punkt für das Ende der Abrechnung oder akzeptiere ich den Kram, der da gerade so liegt? Und ich bin immer echt geizig. Also ich horte die Schlüssel, wie Drachen die Goldmünzen horten. Gehen bei dir leicht mal die Schlüssel über den Tisch?
Es hängt immer von der Gesamtanzahl ab. Wenn ich schon recht viele habe, dann werde ich auch geizig. Also so ab 5, 6 gebe ich sie nicht mehr so gerne weg, weil es dann doch schon sehr wichtige Punkte sind. Habe ich aber nur 2, 3, dann gebe ich sie auch gerne mal aus, weil die Karten halt dann meistens mehr bringen als die 2, 3 Punkte am Ende.
Ja, damals habe ich bei meiner ersten Partie ziemlich gestaunt, dass ich schon das Spiel mit 15 Goldmünzen beginne und mit 2 Schlüsseln. Und nicht so sehr habe ich über die Tatsache gestaunt, dass ich da so ein Startkapital habe, sondern über die extrem dicke Pappe, mit der die Münzen und diese Schlüssel gemacht sind, das halte ich schon für ein außerordentliches Qualitätsmerkmal, das ich selten bei anderen Spielen gesehen habe.
Ja, die sind toll, finde ich auch super toll. Vor allem diese Dreierschlüssel, diese dicken Dreierschlüssel finde ich fantastisch.
Wollen wir mal gerade so ein bisschen bei der optischen Darstellung bleiben? Das Ganze ist ja in einem zuckersüßen Comic-Stil gemacht.
Mir gefällt die sehr gut. Die ist vor allem auch ein wenig witzig, ein wenig ironisch. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber jede Karte hat einen Namen. Und wenn man die liest, die sind auch immer ein wenig witzig. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der englischen Version ist, aber in der französischen Version. Es hat alles schon sehr, sehr viel Charme. Ich lese gerade auf der Schachtel, Stefan Escapa ist der Designer des Spiels. Also tolle Sache, hat er gut gemacht.
Kannst du diesen Namen mit anderen Spielen in Verbindung bringen?
Gerade so aus dem Stegreif nicht. Ich bin aber auch sehr, sehr schlecht mit Namen. Ja, woran könnte mich denn der Stil erinnern? Ja, gerade fällt es mir nicht ein. Ich hatte da jetzt keinen Namen dazu oder kein Bild dazu oder ein anderes Spiel.
Ich musste auch gerade gucken, Pray Another Day, Sonnenbrillenspiel, das im Deutschen unter dem Begriff Schnitzeljagd erschienen ist, ist unter anderem aus seiner Feder.
Aber nur die französische Version dann. Die sieht ja anders aus als die deutsche Version.
Ach schau, das wusste ich nicht.
Ja, ja. Und jetzt, wo du es sagst, das ist tatsächlich der gleiche Stil. Schau dir mal die französische Version an, die sieht anders aus.
Gibt ja gute Gründe, dass ich mir keine französischen Versionen anschauen kann, wenn ich Alternativen habe. Das hat etwas mit meinem sehr schwierigen Verhältnis zu dieser Sprache zu tun und der Tatsache, dass viele Menschen im Bildungswesen des Saarlandes und Rheinland-Pfalz froh waren, als ich endlich aufgehört habe, Französisch zu sprechen. Aber ich glaube, wir kommen nochmal zurück zu Castle Combo. Uns beiden gefällt es gut, das haben wir schon gesagt. Was sind für dich so die 2 stärksten Aspekte des Spiels?
Die 2 stärksten, also A, dass es sehr schnell gespielt ist. Also ich kann da mehrere Partien hintereinander spielen, finde das ganz toll. Also ich könnte das wirklich einen ganzen Abend lang spielen. Und ja, halt der Wiederspielreiz, ne? Als nächstes Mal einfach nochmal besser zu machen, bessere Kombos auszuspielen, irgendwie das Ganze noch besser auszureizen.
Für mich ist eine totale Stärke des Spiels die Abrechnung, denn jede Karte lässt sich super schnell feststellen, wie viele Punkte sie damit gemacht hat, denn die Bedingung ist immer relativ klar zu erkennen. Relativ klar, sofern man dann einmal durch die Ikonografie des Spiels durchgestiegen ist. Ja, und das andere ist tatsächlich auch die sehr einfache Art und Weise, wie man jemandem das Spiel erklärt, was den Ablauf angeht. Bist du an der Reihe, suchst du dir eine Karte aus. Du bezahlst sie, du legst sie in dein Raster. Dort, wo du sie in dein Raster einlegst, entsteht langsam aber sicher das 3-auf-3-Raster. Achte dabei bitte, dass die Karte möglichst viele Punkte abwirft. Soweit ist das Spiel in Ordnung. Aber jetzt gibt's auch ein paar Schwierigkeiten, wie du und ich festgestellt haben. Was kostet dich immer Nerven bei Castle Combo?
Ein kleiner Minuspunkt ist schon das Regelheft. Also es ist schon sehr, sehr dürftig gehalten und hat noch 1 oder 2 Fragen offen gelassen. Das haben wir heute auch wieder festgestellt. Beziehungsweise die Frage ließ es tatsächlich nicht offen, aber ich hatte es halt falsch gelernt und nie wieder in Frage gestellt.
Ja, das Regelheft ist so ein bisschen wie eine Philosophieveranstaltung. Man hat einen großen Freiraum zur Interpretation. Denn es gibt Karten, die sagen dir eigentlich ganz klar, was sie möchten, aber sie sagen dir nicht, was sie genau damit bezwecken. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die sagt, du bekommst sofort einen Ertrag basierend auf die Nachbarn. Jetzt ist es aber nicht klar, sind es die Kartennachbarn, die sich links und rechts oder oben und unten von dieser Karte befinden, oder sind es dann tatsächlich die Nachbarn, die links und rechts neben dir am Tisch sitzen und mit dir spielen? Das ist so eine Sache, die für mich immer noch ganz unklar ist. Und auch die Frage, wenn du eine Karte hast, die die komplette Reihe wertet, wird dann das Wappen auf der Karte mitgezählt oder nur die Karten, die links und rechts in den Richtungen sind. Oder wenn du eine Karte hast, die 4 Pfeile hat, sind es die 4 unmittelbaren Karten oder eben alle Karten in der Reihe. Da würde ich mir doch sehr wünschen, dass in der deutschen Lokalisierung des Spiels vielleicht noch ein bisschen mehr Wert gelegt wird auf die Erklärung der Karten und vielleicht auch so einen kleinen Index hinten dran zu hängen, so ein Appendix, in dem dann alle Karten nochmal erklärt sind. Das würde mir es wahrscheinlich helfen, beziehungsweise allen Menschen, die dann halt neu in dieses Spiel einsteigen, denn das solltet ihr unbedingt, das ist einfach ein riesengroßer Familienspaß, aber dann halt zu wissen, was jede Karte macht. Denn wenn du es nicht weißt, dann kommt so ein bisschen eine Unsicherheit und du bist ja eigentlich dazu verpflichtet, maximale viele Punkte zu bekommen mit genau 9 Entscheidungen.
Ja, genau. Also genau die Sachen, die du aufgezählt hast, die haben wir tatsächlich auch anfangs nachgeschlagen oder uns gefragt. Es sollte nicht am Spielen hindern. Selbst wenn das jetzt in der deutschen Auflage nicht nachgebessert wird, man wird klarkommen mit dem Spiel und es wird sich auch mit der Zeit irgendwie rausstellen, wie das gespielt werden kann. Und das ist für mich absolut kein Hindernis, aber ich würde mir da auch wünschen, dass es nochmal etwas nachgearbeitet wird, weil es doch manchmal etwas unklar bleibt.
Hast du das Gefühl, dass es Karten gibt, die stärker sind als andere Karten, wenn es um die Wertungen geht?
Ja, bis heute hatte ich eher das Gefühl, dass es Karten gibt, die schwächer sind. Das war aber aufgrund meines Spielfehlers. Na, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass manche Karten so viel stärker sind, aber es gibt so Karten, die geben dir einfach nur Punkte aufgrund einer Position. Und manchmal sind das nur 3 oder 5 Punkte. Die sind dann im Vergleich zu anderen etwas schwächer, sind aber meistens in den Kosten auch sehr günstig. Kosten entweder 0 oder 1, 2 Geld. Und so wird das dann halt ausgeglichen, so dass ich das jetzt nicht als eine besondere Schwäche oder Stärke sehe. Karten, die dir viele Punkte geben, sind meistens auch sehr teuer. Und wie du weißt, ist es nicht immer so einfach, an Geld zu kommen in diesem Spiel. Anfangs hat man startet mit recht viel Geld, aber man wird es auch sehr schnell los und bekommt keins mehr rein.
Genau, außer wenn du bereit bist, einen deiner 9 wertvollen Kartenplätze quasi zu opfern und eine Karte verdeckt dort abzulegen, denn dann bekommst du nochmal 6 Münzen ausgezahlt und nochmal 2 Schlüssel, mit denen du das Ganze so ein bisschen nochmal bestreiten kannst.
Ja, genau.
Ich persönlich glaube, dass die Karten, auf denen du am Schluss dein Geld einbezahlen kannst, also die Karten mit den Geldsäcken, einen besonderen Vorteil für die Endabrechnung dir bieten, insbesondere in der Kombination mit dieser einen Karte, die dir erlaubt, 1 oder 2 deiner Geldsackkarten komplett aufzufüllen mit Münzen. Ich habe immer das Gefühl, wenn du die hast, dann musst du dir um den 1. oder 2. Platz nur noch Gedanken machen, aber nicht mehr, was den Rest angeht. Und was ich auch sehr stark finde, worauf ich immer gern spiele, ich habe ja gesagt, ich geize mit diesen Schlüsseln, ist diese Karte, bei der du nochmal 1 Punkt für jeden Schlüssel bekommst. Das können dann auch nochmal 16, 14, also ein richtig großer Batzen an Punkte sein. Da habe ich immer das Gefühl, wenn da eine Kombination entsteht, dann ist die Person ganz klar bevorteilt. Im Gegensatz zu den Karten, die du gerade genannt hast, die dir einfach, wenn sie am linken Rand 8 Punkte bringen oder oben im Eck 5 Punkte bringen.
Ja, genau. Also sehe ich ähnlich. Vor allem das mit dem Geld habe ich ja immer falsch gespielt. Das werde ich dann nochmal neu mit dir testen und schauen, wie stark das wirklich ist. Ich muss aber dazu sagen, dass es recht viele Karten gibt und es gibt auch in einer Partie halt einfach keine Garantie, dass genau die starken Karten dann auch auftauchen. Also wir hatten auch schon Partien, wo die Karten einfach gar nicht ins Spiel kamen.
Genau, insbesondere wenn man es mit 2 Personen spielt oder mit 3 Personen. Insgesamt können übrigens 5 Personen Castle Combo spielen. Und das nutze ich doch mal gerade noch zu sagen, dass die Menschen, die sich das ausgedacht haben, Grégory Grar und Mathieu Roussel heißen. Und den Illustrator, den hast du ja bereits genannt. Das Ganze ist bei Catch-Up Games momentan in der englischen Sprache veröffentlicht. Weißt du, in welchem Verlag die französische Version erschienen ist?
Auch Catch-Up Games ist die französische Version.
Hallo, ja. Sind die zweisprachig?
Also meins ist nicht zweisprachig. Ich bin darüber nicht informiert, aber wahrscheinlich haben die es dann auch auf Englisch rausgebracht. Ich bin gerade am Überlegen, welche Spiele haben die noch? Trio war von Catch-Up Games, oder? Wenn ich mich nicht irre, so der letzte große Erfolg. War Faraway auch Catch-Up?
Catch-Up Games hat unter anderem The Loop gemacht, das er schon etwas in die Jahre gekommene Paper Tales. Haben Brew gemacht, das in Deutsch bei Skellig erschienen ist, was ich richtig, richtig doll finde.
Das kenne ich gar nicht, Blue.
Brew, so ah, wie Brew? Das ja, Gebräu, okay. So ein ganz, ganz, ganz konfrontatives Würfeleinsatzspiel. Ja, Dinosaur Island, Raw and Right haben sie sich als Lizenz geschnappt. Da ist schon einiges. Oh, und Flip 7 ist unter anderem auch bei Catch-Up Games erschienen. Also ein Haufen Spiele, die so im Familienbereich sind, die sich auf jeden Fall lohnen zu spielen.
Und zu den Autoren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf glaube, die sind zum Teil auch von Far Away und von Auf den Wegen von Darwin. Könnte das sein? Ich glaube, das sind die beiden Autoren, die da mitgewirkt haben.
Genau, Auf den Wegen von Darwin, Cross Clues, ein Wort-Assoziationsspiel haben sie, ist auch aus ihrer Feder, das mir sehr gut gefällt. Tribunal 1920, Tic-Tac-Toe-Spiel, das so ein bisschen träge ist. Also Höhen und Tiefen, Licht und Schatten, wie bei allem, was kreativ in die Welt gesetzt wird.
Ja, genau. Hast du schön gesagt.
Du weißt ja, oftmals stellen wir die Frage, gibt es noch einen Brettspieltraum? Aber da wir jetzt im Dezember sind, in der Vorweihnachtszeit, wie laufen denn die letzten Wochen bei dir vor Weihnachten? Hast du hoffentlich Urlaub und hoffentlich die Gelegenheit, nette Menschen zu treffen?
Ich habe auf jeden Fall Urlaub, kurz vor Weihnachten, 2 lange Wochen, die werde ich mir auch gönnen. Und davor wird es wahrscheinlich laufen wie bei jedem. Etwas stressig, etwas hier noch, da noch, Weihnachtsfeiern, Besorgungen machen und jeder Tag wird gefüllt sein. Ja, ich kann es hier leider noch nicht verraten, aber ich werde auf jeden Fall sehr, sehr liebe Menschen treffen.
Das klingt hervorragend. Gibt es an Weihnachten besondere Traditionen für deine Familie und für dich oder vielleicht sogar spielerische Traditionen?
Leider nicht. Meine Familie spielt nicht so gerne. Wir feiern sehr gerne unter uns in der Familie, vor allem an Heiligabend. Da sind wir nur zu viert mit den Kindern und meinem Mann und ja, mit Raclette, wenn man das eine Tradition nennen kann.
Ja, bei uns auch Raclette und meistens ist danach der Bauch so voll, dass ich kann nur noch auf den Boden fallen und dann erstmal eine halbe Stunde dort liegen und danach dann ist die Müdigkeit auch da.
Käsekoma.
Genau, Käsekoma, so ist es. Herr Sandra, es war sehr schön, bleibt uns nur noch der Wumms, oder?
Ja, genau, machen wir, diesmal richtig.
Diesmal richtig, fang an.
3,
2,
1,
Wumms.